Ich hatte es heute auf dem Herzen, mal andersrum ranzugehen, weil ich bei der Predigt auf Dinge eingehe, die wir in der Anbetungszeit dann jeder für sich persönlich anwenden kann, wenn er möchte, wenn er merkt, das ist für ihn dran. Und manchmal ist das so, dann ist die Lobpreiszeit schon und es war so stark und dann kommt noch irgendwie die Predigt hinten dran und das hätte man andersrum manchmal viel besser nutzen können. Von daher mal so ein Kaltstart. Ist manchmal ja auch schön zu spüren, wie im Lobpreis prophetische Worte kommen, die dann irgendwie auch in die Predigt einmünden. Und das ist dann so ein Paket, wo man merkt, ja, da ist Gott doch drin. Aber andersrum geht's auch. Und ich möchte jetzt von der Predigt anknüpfen, die ich vor 2 Wochen gehalten habe. Ihr erinnert euch, ging um Frucht des Geistes und um die Werke des Fleisches. Und weiß nicht, ob ihr gut aufgepasst habt, das war doch so, dass es eine To-Do-Liste gibt und eine No-Go-Liste, oder? Einer hat aufgepasst. Eben nicht. Die Frucht des Geistes ist nicht die To-Do-Liste für besonders tolle Christen, weil wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, diese Dinge zu machen, die die Frucht des Geistes von uns fordert. Weil das ist genau da, steckt der Fehler drin. Das ist keine Forderung von uns, das ist etwas, was in uns wächst, was in uns hervorkommt. Und ebenso die Werke des Fleisches sind nicht die No-Go-Liste. Ich habe die Folie mal für euch dabei. Ja, die No-Go-Liste, das machen gute Christen auf gar keinen Fall und die strengen sich ganz doll an, das alles zu verdrängen aus ihrem Leben. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und so weiter und so fort. Ich habe das früher mal so verstanden, dass das die Liste ist, die ich vermeiden muss. Ja, gute Christen machen das nicht und schlechte Christen, und die Welt da draußen, die versinkt ja total in diesem ganzen Mist. Aber das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und ich habe auch gesagt, die Predigten, die in die Richtung gehen, mach das so, jetzt musst du aber und räum mal auf und so, die kommen gut an, weil sie in uns etwas ansprechen, in uns etwas anticken, was wir so gerne machen. Und wir wollen gern Gott zeigen, wie gut wir es drauf haben. Und das ist das Fleisch in uns. Das nennt die Bibel fleischlich zu sein, sich fleischlich auszurichten. Das heißt, aus eigener Kraft etwas auf die Beine stellen, was mich irgendwie vor Gott gut dastehen lässt. Und das funktioniert nicht. Sobald wir da ansetzen, geht's nach hinten los. Du kannst Werke des Fleisches nicht im Fleisch besiegen. Macht das Sinn? Ist das sehr steil, der Einstieg? Also wer jetzt noch ein bisschen lesen möchte, parallel Galater 5, da stehen die ganzen Sachen. Und es geht in diesem Text darum, dass Paulus der Gemeinde deutlich macht, Leute, ihr müsst ein bisschen aufräumen. Und der Schlüsselvers ist nicht so, jetzt hört ihr mal bitte auf mit den Werken des Fleisches, sondern der Schlüsselvers ist das, was am Anfang steht. Und das lese ich jetzt nochmal, diesen Satz. Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und ich habe letztes Mal erklärt, dieses Wort im Geist, das steht da gar nicht. Das steht gar nicht im. Da steht nur geistlich wandeln. Oder genauer gesagt, mit dem Geist wandeln. Da steht dieses Wort peripateo und das bedeutet ganz deutlich, ich gehe umher. Und zwar nicht alleine, sondern mit jemandem. Ich gehe spazieren. Ich gestalte meinen Lebenswandel, können wir auch so ganz genau übersetzen. Ja, das ist mein Lebenswandel. Ich gehe durch mein Leben und ich gehe mein Leben nicht alleine, sondern ich gehe mit dem Geist Gottes durch mein Leben. Und der Geist Gottes ist die Person, die mir ganz nahe ist und die mir hilft, meinem Leben zurechtzukommen. Mir ins Ohr flüstert, mich ermutigt, mich zurechtweist. Und der Schlüssel ist nicht, dass ich aus eigener Kraft versuche, alles richtig zu machen, sondern dass ich den Heiligen Geist in mein Leben einbeziehe und sage, was denkst du denn? Was willst du eigentlich von mir? Wie komme ich da jetzt durch? Kannst du mir mal erklären, was da gerade falsch lief? Und wenn du Werke des Fleisches in deinem Leben entdeckst und jeder wird irgendwo da bei der bösen No-Go-Liste Dinge entdecken, wo er sagt, da hänge ich so ein bisschen manchmal fest. Könnt ihr bitte mal die vorige Folie mit den Werken des Fleisches anwerfen? Ja, genau. Wenn du links mal so guckst, da gibt es so ein paar Sachen, die, ja, vielleicht ist nicht jeder bei uns mit Zauberei verbunden, vielleicht ja doch ein paar. Gibt es auch im frommen Bereich eine Menge Zauberei oder Streit, Eifersucht, kennt man das, Zornausbrüche, Parteiungen gibt's hier nicht, ne? Nee. Trinkgelage, Völlereien, Unreinheit, Unzucht, also sexueller Kontakt außerhalb von Ehe. Ob das jetzt in Fantasie ist oder leibhaftig, das ist ein Punkt, da will der Heilige Geist dran. Und wir gucken die Liste durch und merken, da gibt es vielleicht hier und da Punkte, da möchte ich in meinem Leben eigentlich mal einen Schlussstrich hintersetzen. Und wenn du diese Dinge bei dir entdeckst, dann ist es nicht das oberste Ziel, dass du rangehst und diese Dinge bekämpfst mit Ach und Krach und ganz viel Gewalt und mit ganz viel Disziplin und mit Büchern, die dir erklären, wie das denn geht und so weiter. Gibt's genug. Der christliche Markt ist voll von diesen Büchern, aber die funktionieren alle nicht, weil es ist ein Appell an mein Fleisch. Und die Bibel lehrt uns deutlich, an dem Punkt wirst du scheitern, weil dein Fleisch bringt nicht Kraft hervor. Dein Fleisch wird dich fallen lassen. Müssen wir Römer 6, Römer 7, Römer 8 lesen dazu, da wird das detailliert erklärt, mache ich jetzt nicht. Aber die Kraft, die wir haben, ist, im Geist zu wandeln. Und das heißt, wenn ich diese Dinge in meinem Leben entdecke, ist das wie ein Indikator, eine Liste, wo du mal durchgehen kannst und sagen kannst, ach guck mal, ich habe da in manchen Bereichen mich offenbar nicht gut geistlich ernährt. Und was man oft macht bei frischen Christen, dass man durch ihr Leben geht und sagt, guck mal, das und das und das musst du aufräumen. Die Musik darfst du nicht mehr hören, da diese Partys mit den Leuten, das ist nicht gut für dich. Und deine Klamotten musst du auch ändern. Und dann geht man diese Liste so durch und hält sie ihm vor die Nase und sagt, das sind deine 19 Gebote, tu sie. Tu sie nicht. Verbote, tu sie nicht. Und das klappt nicht. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort ist, den Menschen zu zeigen, wie kann ich in eine Beziehung mit Gott, mit dem lebendigen Gott leben, mit dem Vater im Himmel. Wie kann ich mit dem Heiligen Geist durch mein Leben gehen? Darin ist die Antwort. Weil wenn ich das lerne, dann passiert was, was ich gerade gelesen habe, in Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist oder wandelt mit dem Geist, geht mit dem Heiligen Geist durchs Leben und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn die sind einander entgegengesetzt. Und ihr werdet das nicht mehr tun, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, in einer Beziehung mit ihm lebt, die erfüllt ist. Dann wird euch das wegziehen von diesen Werken des Fleisches und sie werden automatisch verblassen und verschwinden und in eurem Leben keinen Raum mehr bekommen. Amen? Ist das angekommen? Das ist wichtig. Weil ich glaube, das ist einer der Knackpunkte in dem Leben von den meisten Christen. Und an dieser Stelle ist der Feind so gut, uns dazu, das zu relativieren. Naja, du musst schon auch so ein bisschen, du musst auch Disziplin hinkriegen und du musst auch schon ein bisschen das und du musst ein bisschen mehr dich anstrengen, dann klappt das schon. Und sobald man da dann wieder in diese Falle kommt und wieder sich nicht aus Gnade da reinbegibt, sondern wieder mit Leistung, mit Kraft, mit Fleisch, dann wirst du wieder entdecken, dass diese Dinge hochkommen. Und dann sagt dir der Feind, so und jetzt kämpf gegen an, weil du bist ein schlechter Christ. Und ein guter Christ schafft das, gegen diese Dinge zu widerstehen. Und dann kommt die Stimme des Heiligen Geistes, wenn du mit ihm unterwegs bist und sagst, Heiliger Geist, da ist irgendwas nicht rund in meinem Leben. Wie geht das? Sag, komm, lass dich ernähren von mir, tank auf in meiner Gegenwart, lerne von mir zu trinken und zu essen und du wirst diese Dinge nicht mehr erfüllen. Denk nicht an diese Dinge. Ich denke genug dran, ich räume auf in deinem Leben, ich schaffe das. So, in diesem Prozess, das war jetzt die Einleitung, nennt die Bibel Heiligung. Erster Punkt, Heiligung. Für die Aufnahme, die Predigt heißt, vor allem die Frucht des Geistes. Erster Punkt, Heiligung. Ich habe es schon gesagt, man kann die Werke des Fleisches nicht mit Fleisch besiegen. Das ist ein Widerspruch. Die Bibel sagt, das Leben im Geist ist dem im Fleischsein entgegengesetzt. Und wenn ich jetzt da hineingehe und die Werke des Fleisches mit Fleisch zu bekämpfen versuche, bleibe ich ja in diesem Bereich. Hab ständig Berührung. Und wenn ich entgegengesetzt gehe und sage, okay, das war nichts, Herr. Buße, bitte um Vergebung. Und der Herr vergibt dir so gerne. Und dann gehst du entgegengesetzt und gehst mit dem Heiligen Geist durchs Leben. Dann ist das kein Ignorieren von Sünde, sondern es ist die richtige Richtung, von Sünde loszukommen und von Werken des Fleisches loszukommen. Ich habe früher in der Seelsorge oder auch heute noch, auch hier schon, immer wieder mal Kontakt mit Leuten, die sagen, du Pornografie, ich komme da nicht raus. Kannst du mir irgendwie einen Tipp geben? Und am Anfang war ich, so vor einigen Jahren, als ich noch in der Jugendarbeit in Hamburg unterwegs war, da habe ich den Jungs gesagt, okay, wir machen so einen Deal. Du schickst mir eine SMS, wenn du Mist gebaut hast. Und die Hemmung vor dieser SMS, weil das ist ja peinlich, die bewahrt dich davor, dass du zu weit gehst. Und das war falsch. Weil die Sogkraft war so stark, dass sie irgendwann angefangen haben, sich nicht mehr zu melden, weil es ihnen zu peinlich war, und haben sich dann noch blöder gefühlt, weil sie haben Mist gebaut, sind im Internet zu weit gegangen und haben sich dann nicht gemeldet. Und wenn sie mir begegnet sind, dann so, oh ja, ich habe ihn ja belogen, ich war ja nicht treu. Also es war ganz blöd. Und das hat eine Spirale in Gang gebracht, die hat sie nicht rausgeholt, sondern sie tiefer da reingebracht. Scham, Schuld, Schmutz, schmuddelig, oh. Und jetzt habe ich sogar noch von meinem Pastor versagt, oh. Das war nicht richtig. Und dann habe ich verstanden, diese Dinge müssen ans Licht. Und da war eine Situation, da waren mehrere Jungs aus einem Hauskreis, die unabhängig voneinander sich bei mir meldeten und sagten, du, ich habe da so ein Problem mit Pornografie und Selbstbefriedigung und ich komme da nicht raus und kannst du mir einen Tipp geben? Dann habe ich denen gesagt, du, bekenn das doch mal im Hauskreis, sprich darüber und sag, lass uns füreinander beten und lass uns einfach mit Gott begegnen und dass er uns da rausholt. Weil das kann ich doch nicht machen, wenn die das wüssten, oh nein. Da kam der Nächste aus dem Hauskreis. Du, ich muss dir mal sagen, ich bin wahrscheinlich der Einzige in der ganzen Jugend, aber ich habe da Probleme. Ich habe gesagt, du, bekenn das doch. Ihr in eurem Kreis, ihr Jungs, die zusammenhaltet. Nee, das kann ich nicht machen. Wenn die das wüssten, ach du meine Güte, dann bin ich ja unten durch. Dann kam der Leiter aus dem Hauskreis auf mich zu. Er sagt, Burkhard, ich habe ein Problem. Ich komme da nicht raus, ich hänge da irgendwie fest. Das ist, oh. Und ich schäme mich so, wenn ich den Hauskreis leite. Dann habe ich gesagt, so, und du bist der Erste. Wag das mal, bring's mal ans Licht. Und du wirst dich wundern, wer in deinem Hauskreis alles. Und dann haben die das bekannt und die haben Rotz und Wasser geheult und haben Buße getan und haben einander füreinander gebetet und haben Licht reingebracht in diese Schmuddelecke. Weil das ist der Feind, der will dich in die schmuddelige Ecke treiben. In die Scham. Dann dreht sich plötzlich der Bildschirm weg von der Tür. Und das Handy ist irgendwas, wisst ihr? Männer? Vielleicht auch Frauen. Und dann kommt da plötzlich Licht rein. Und wir bringen es vor Gott und voreinander. Und bekennt einander. Und betet füreinander. Und dann wird die Kraft Gottes euch da rausholen. Und da haben sie füreinander gebetet. Und sind Gott begegnet. Haben Gott damit reingenommen. Als Team. Und dieser Hauskreis, die haben da echt Durchbrüche erlebt. Die haben Zeugnis gegeben nach und nach. Dann in der Jugend, was sie da erlebt haben. An Durchbruch und an Befreiung von Pornografie und Selbstbefriedigung. So schön. Das ist der Weg Gottes, nicht jetzt kämpf aber und du alleine und besagst keinem und jetzt machst du das aber für dich und wenn du es dann geschafft hast, gibst du Zeugnis. Ich damals in der Kammer, ich habe es ganz alleine geschafft, das Fleisch aus eigener Kraft. Nein, geh den Weg Gottes, wo auch immer du da an diesen Werken des Fleisches festhängst. Du kannst Fleisch nicht mit Fleisch besiegen, du kannst es nur aus Geist, mit Gottes Kraft. Heiligung. Trotzdem wollen wir ja raus aus diesen Dingen. Ja, ist ja nicht etwas, was man einfach so liegen lässt. Naja, das macht der Herr irgendwie schon. Es gibt im Bereich der Heiligung zwei wichtige Aussagen in der Bibel. Und das erste ist der Heiligungsindikativ. Indikativ? Du bist geheiligt. Du bist heilig, ein für alle Mal. 1. Korinther 6, Vers 11, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Christus Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt. Du bist, der du da sitzt und den Namen Jesu in dein Leben angenommen hast. Du bist heilig. Und ich muss nicht der Papst sein, dir das zusprechen zu dürfen. Das sagt dir das Wort Gottes. Du bist heilig. Die heilige Elisabeth. Echt? Ja. Der heilige Ergü. Du bist heilig. Glaubst du das? Du bist eine Heilige, du bist ein Heiliger. Nein. Ja, schon, aber. Wenn du wüsstest. Ich lebe manchmal nicht so. Aber du bist heilig. Noch ein Beweis. Hebräer 10, Vers 10. In diesem sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Du bist geheiligt, du bist eine Heilige, ein Heiliger. Der Zustand deines Lebens gerade ist da nicht relevant für, sondern das einzige Interessante ist für Gott, kennst du Jesus Christus, hast du seinen Namen angenommen und weißt du, dass er für deine Schuld bezahlt hat am Kreuz. Dann hat das Blut dich wirklich ein für alle Mal rausgekauft und dich erlöst aus diesem Zustand des Sünders, der vor Gott nicht gerecht sein kann. Und er hat dir diesen Zustand des Gerechten, des Heiligen gegeben. Ein Geschenk. Geschenk der Heiligkeit. Der Heiligungsindikativ. So, und die Bibel geht aber noch einen Schritt weiter. Der Heiligungsimperativ. 2. Korinther 7, Vers 11. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ach du meine Güte, Heiligung vollenden. Bin ich denn nicht vollendet genug? Bin ich nicht irgendwie, ich bin doch heilig, ich komme doch in den Himmel, oder? Auch mit meinem Internetzeug komme ich trotzdem in den Himmel? Tatsächlich. So hoch war der Preis, dass Jesus alles bezahlt hat, alle Schuld vergeben. Trotzdem ist dieser Indikativ da, der Imperativ da, der dich auffordert, in diesem Prozess der Heiligung weiter voranzugehen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Das ist sehr konkret. Da kommt keiner drum herum. Das ist eine knallharte Aussage. Steht sogar im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Oder Hebräer 12, Vers 14 ist noch deutlicher. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wow. Was mache ich denn jetzt damit, mit dieser Spannung? Ja, die Bibel ist voll von diesen Spannungsfeldern, wo man sagt, einerseits ist das so und andererseits aber, einerseits sind wir geheiligt, Heilige, und Gott schaut uns an und deswegen können wir ihm begegnen, weil wir heilig sind. Andererseits ist da dieser Auftrag, dran zu bleiben. Und das nicht einfach so, naja, ist nicht so wichtig, macht der Herr schon irgendwie, der kann mich so lieben, wie ich bin. Die ganzen Schmuddelsachen aus meinem Leben, ach du, ist nicht so wild. Doch, es ist wild, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, weil es deinen Kontakt zu Gott blockiert. Diese Dinge stehen dir nun mal wirklich im Wege. Und vor allen Dingen wegen deiner eigenen Scham. Weil du dich schämst, weil du dich schmutzig fühlst, weil du denkst, ich bin gar nicht würdig, Gott zu begegnen. Und er sagt, komm, renne in meine Arme und du sagst, oh, ich weiß nicht, Gott, ich doch nicht. So wie ich bin, das kann nicht sein. Es steht im Wege zwischen uns. Ja, diese ganzen Neidereien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Eifersucht, das blockiert eine Gemeinschaft in ihrer Tiefe, in ihrer Intensität, in ihrer Kraft. Eine Gemeinde sollte frei sein von diesen Dingen. Deswegen ist es nicht egal, ob ich sage, gut, ich bin halt geheiligt und habe so ein paar Macken, ist doch wurscht, du musst mich halt trotzdem lieben. Oder ob ich jemand bin, der dafür sorgt, dass die Gemeinschaft die Intensität von Beziehung stärker wird, zunimmt. Da müssen diese Dinge raus. Dann steigert was, dann kommt was in einen Zustand, der so schön ist, mehr und mehr, dass Menschen von draußen kommen und sagen, also wie ihr miteinander umgeht, ihr müsst Christen sein. Ja, Johannes 13, 35. An der Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr Jesu Jünger seid. Also du bist geheiligt, das ist ein Geschenk, das kannst du dir nicht verdienen, das ist einfach ein Geschenk, das du annehmen darfst. Und in der Taufe bestätigen darfst, ja, ich bin gestorben, mein alter Mensch ist tot, mein sündiger Mensch ist da weg, den gibt's nicht mehr. Und aufgestanden aus dem Wasser ist ein geheiligter Lutz, ein neuer Mann, der mit Jesus unterwegs ist. Und trotzdem spüren wir diesen Auftrag, dran zu bleiben. Jesus ist derjenige, der uns reinigt. Er ist der Ursprung der Heiligung. Am Kreuz ist alles geschehen, was Heiligung in Gang bringt. Die ganzen Opfer, die Reinigungsrituale aus dem Alten Testament, die hatten ihre Kraft, weil es eine prophetische Handlung war auf das, was am Kreuz geschieht. Das war nicht nur symbolischer Quatsch, wo man denkt, was machen die da mit den Tauben und was müssen die alles da zerschnippeln und so. Und wer, die haben die falschen Klamotten an, die sich nicht richtig gereinigt und so weiter und so fort. Na, das war ein Respekt vor dem, was Gott in Jesus vorbereitet hat. Es war prophetisch eine Vorschau auf das, was am Kreuz geschieht. Deswegen hatte es seine Kraft, seine Wirkung. Und es ist vollendet worden am Kreuz. Ein für alle Mal, dieses Opfer. Daran hat es seinen Ursprung. Ganz praktisch ist es so. Stell dir mal vor, hier ist es ganz dunkel. und du hast ein weißes Kleid an. Oder für die Männer eine weiße Hose und weißes Hemd, wie auch immer. Und in der Mitte eines Raumes steht eine Kerze. Und du stehst ganz am Rand und betrittst diesen Raum und sagst, ich bin jetzt Christ, juhu, ich gehöre dazu. Er sagt, ja, du bist dabei, du gehörst dazu. Du bist geheiligt, du wirst mit Ewigkeit bei mir sein im Himmel. Und dann trittst du näher auf diesen Zentrum zu, auf diesen Mittelpunkt. Und das steht für mich so für die Intensität meiner Beziehung zu Jesus so. Leidenschaft, da kommt was in Gang. Du kannst am Rande stehen bleiben, alles ist fein. Sobald du aber einen Schritt auf ihn zutrittst, wird der Schein heller und du schaust auf dein Kleid und merkst, da ist ja ein Fleck, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Kennt ihr alle diese Erfahrung, ne? Dann sagst du, okay, das muss weg. Heiliger Geist, kannst du mir helfen? Ja, mache ich. Mach das sauber, Vergebung, Buße. Oh, ich bin sauber. Gehst noch einen Schritt weiter zu und merkst so, oh Moment mal, da ist ja noch ein Fleck, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Und so geht's immer weiter. Und diese Heiligung ist keine Strafauflage. Es ist ein Prozess auf eine Intimität mit Jesus zu. Und je weiter wir auf ihn zugehen, desto mehr zeigt er uns, wo er ran will in unserem Leben. Und das heißt, diesen Prozess der Heiligung zu vollenden. Das heißt nicht, ich darf ihn erst dann berühren, wenn ich ganz, ganz perfekt und alles bin. Das ist falsch. Ja? Gott ist bei mir, er liebt mich. Aber das Bild versteht ihr, ja, dass man auf ihn zukommt immer mehr und er zeigt uns immer mehr, du, da möchte ich ran. Du, das mit deinem Jähzorn ist nicht in Ordnung oder mit deinem Stolz oder mit deinem Geiz oder mit deinem Schlechtreden oder mit deinem dies und das und jenes. Das ist nicht in Ordnung, da möchte ich ran. Ich möchte dein Herz da reinigen und ich möchte dir dabei helfen. Und so ist es dann auch bei diesem Bild. Ja, vielleicht denkst du, ach du meine Güte, da muss ich mein ganzes Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Dann lasse ich es lieber gleich, weil das schaffe ich nicht. Aber der Heilige Geist zeigt dir immer einen Punkt, der gerade dran ist. Und wenn du mal in dein Leben jetzt gerade so reinschaust und, hey, wo willst du eigentlich ran, Heiliger Geist? Was ist da? Wo möchtest du in der Heiligung weiter mit mir voranschreiten? Dann weißt du um einen Punkt, vielleicht auch um zwei. Und das ist dann der Punkt, wo der Heilige Geist auch ran will. Und wir werden nachher im Lobpreis uns auch bewusst diesem aussetzen, sagen, Heiliger Geist, Heiliger Gott, wir begegnen dir, zeig mir, an welchem Punkt willst du ran? Was piekst du gerade an? Weil dann ist da auch die Kraft drin, dass er was verändert. Ich bin so dankbar für dieses Zeugnis von Elke, Christine, die so angesprochen war in einem Moment, das war so ein prophetischer Moment, wo Gott sagt, ja, heute ist jemand da, der möchte von Zigaretten frei werden. Und sie wusste, das ist jetzt mein Moment, da ist der Heilige Geist jetzt an mir dran. Und sie hat den Moment gegriffen, und wir haben für sie gebetet und seitdem ist sie frei. Weil das war der Moment, wo Gott ran will in ihrem Leben. Und sie hat Zeugnis gegeben, Wochen später, ich bin immer noch frei. Also das ist so ein Moment. Und wenn man dann wieder fällt, ja dann okay, dann fängst du wieder an mit dem Heiligen Geist. Und der schafft dir die nächste Etappe. Aber diese Momente, die sind so wichtig, wo der Heilige Geist in mein Leben reinspricht und sagt, Burkhard, da möchte ich jetzt ran. Und vielleicht spricht das 5, 6, 7 Mal an. Vielleicht über ein halbes Jahr, vielleicht über Jahre. Bis du endlich sagst, okay, Heiliger Geist, offenbar ist das jetzt der Punkt, wo du in meinem Leben ran willst und aufräumen willst. Und ich glaube, heute Morgen ist so ein Moment, wo Dinge einfach vor ihm offenbart werden, wo er dich rausholt aus der Schmuddelecke, ins Licht zu treten, Dinge zu bekennen und dann kommt er da rein und dann schafft er die Vorbereitung für das, dass du dann Durchbruch erlebst. Durchbrüche sind möglich. Du musst nicht dein Leben lang unter den gleichen Dingen leiden, wo du sagst, ich werde davon nicht frei, bis du schon irgendwann mal in so eine Haltung kommst und sagst, ja, das ist dann halt so. Dann bleibt das halt mein Leben lang so. Dann habe ich halt da dies und das und jenes. Nein, du kannst da freikommen. Manchmal sind es auch Dinge aus Vorfahren Schuld, die über deiner Familie liegen. Habe ich oft erlebt bei Alkohol, dass das Dinge sind, die in Generationen schon vorweg auf deiner Familie liegen und du wunderst dich, warum ich da so empfänglich bin, dann ist es auch dran, vom Heiligen Geist es offenbart zu bekommen und dann auch da Durchbrüche zu erleben, für dich beten zu lassen, sagen, ich brauche da einen Durchbruch. Und dann brechen wir im Namen Jesu die Kraft des Alkohols von den Vätern und Vorvätern und Müttern. Und dann siehst du, dass da der Heilige Geist dran ist und dich weiterführt. Und dann bist du da durch. Nicht wie im Automaten, aber geführt vom Heiligen Geist, Schritt für Schritt. Der zweite Punkt. Der erste war Heiligung. Ja, dranbleiben, du bist geheiligt, indikativ. Aber auch der Imperativ, du sollst an der Heiligung dranbleiben. Geführt vom Heiligen Geist. Kein Appell ans Fleisch, keine eigene Leistung, sondern mit ihm. Nur mit ihm. Sonst kannst du es gleich sein lassen. Zweiter Punkt, Frucht oder Gaben des Geistes. Die Frucht des Geistes ist wichtiger als die Gaben des Geistes. Warum? Ist doch so toll, wenn wir erleben, legen Menschen die Hände auf und sie werden gesund. Prophetische Worte, die durchbrechen und denkst, wow, das war was. Das fühlte sich toll an. Es gibt so wunderbare Gaben des Geistes und ich will sie. Und sie sollen mehr werden. Ich liebe es, wenn prophetische Worte durchbrechen und einzelne berühren. Man merkt, oh, da ist was drin. Das ist nicht nur so ganz allgemein, sondern da ist ein Punkt drin, der berührt. Und Menschenleben werden verändert. Das ist genial. Ich möchte nicht in der Gemeinde sein, wo wir die Geistesgaben außen vor lassen und sagen, die brauchen wir nicht. Schaffen wir auch so. Nein, wir brauchen sie, auf jeden Fall. Aber viel wichtiger als das, was du mit deinen Händen und mit deinen Gaben tun kannst, ist doch das, was in dir ist. Die Frucht des Geistes ist so viel wichtiger. Wenn wir nur auf die Gaben schauen und die Frucht des Geistes vernachlässigen, dann erleben wir diese Einbrüche. Dann erleben wir es wie Menschen, die begabt sind, die eine Salbung auf sich haben, die Gewaltiges bewegen und viele Menschen anziehen, wo dann plötzlich was einbricht. Und wo bricht es ein? An welchem Punkt? Weil der Feind so stark am Kämpfen war? Oder weil jemand mal nicht aufgepasst hat? Nee, es ist immer in mir, mein Herz, da wo die Frucht des Geistes nicht gewachsen ist. Da gibt es die Einbrüche, da stürzen die Leute ein. Die Gaben des Geistes sind gar nicht das Problem. Wo du dich manchmal fragst, wieso haben Leute solche tollen Gaben und du weißt ihr Privatleben, ach du meine Güte. Und das ist so enttäuschend, wenn du merkst, das sind gesalbte Leute, Männer und Frauen Gottes, und auf einmal spürst du, da bricht was ein, weil das Herz nicht gereift ist, weil die Frucht des Geistes nicht im Blick war, weil mehr auf die Gaben geschaut wurde als auf die Frucht des Geistes. Weil das geht um das, was in dir drin ist. Wie sagt es die Bibel, 1. Korinther 13, du kannst sonst was für tolle Gaben haben, wenn die Liebe nicht dabei ist. Ist das nichts wert. Und die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Das kannst du nicht machen. Das ist eine Frucht, die in dir wächst. Oder wie heißt es, ja? Wenn Menschen sagen, wir haben doch in deinem Namen Wunder getan, Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, wunderbar, gewaltig, alle waren begeistert. Und Jesus sagt, ich kenne euch gar nicht. Da ist nichts von Herzensbeziehung. Du bist gar nicht mit mir unterwegs. Du bist gar nicht mit dem Geist unterwegs. Du machst dein eigenes Ding. Ich kenne dich nicht. Boah. Aber ich habe doch all das benutzt, was du mir zur Verfügung gegeben hast. Die ganzen Werkzeugkasten habe ich doch genommen und durch die Gegend geworfen. Große Spektakel gemacht. Ja, aber ich kenne dich nicht. Wir haben gar keine Beziehung. Wer bist du? Du machst da Dinge in meinem Namen, aber du kennst mich gar nicht. An dem Punkt ist die Frucht des Geistes so wichtig, weil da will Gott rein. Und die Frucht des Geistes wächst in meiner Beziehung zu ihm. Da gibt es in letzter Zeit auch so einen Trend in der christlichen Literatur, der mir sehr gut gefällt. Es gibt ein Buch von Pete Scazzaro, der macht das so, bringt es auf den Punkt. Glaubenshelden und Seelenzwerge. Was bringt es, wenn du die dollste Salbung hast, aber ein Charakterschwein bist? Nee, dann lieber andersrum. Oder? Die Frucht des Geistes in dir wächst und mit der berührst du Menschen. Was bringt es, wenn ich hier die dollsten Predigten irgendwann mal vom Stapel lasse und dann begegnest du mir auf dem Parkplatz und ich flaume dich blöd an, weil du mir im Weg stehst oder so. Was soll das? Nee, Leute. Dein Herz ist immer wichtiger als dein Dienst. Dieses Ezekiel 47, kennt ihr dieses Bild mit diesem Tempel, wo dann der Fluss hervortritt und er wird immer größer und es hat Auswirkungen und es gibt sogar Heilung und die ganze Region werden verändert durch diese, was da geschieht, durch diesen Geist, durch diesen Fluss, der da fließt. Kennt ihr das? Ezekiel 47. Für mich steht das auch für mein Herz, für meinen inneren Tempel. Ich will die großen Auswirkungen, ich will Heilung sehen, ich will die Zeichen und Wunder sehen, natürlich, ja. Aber wo kommt es her? Es fließt aus meinem Herzen, oder? Weil Gott da etwas hineinlegt, was gesund ist, was da. Manchmal denken wir, Gott, ich will noch dieses haben und jenes Wunder und ich will das noch erleben und da musst du noch wirken. Und Gott sagt, ja, aber ich will dein Herz doch erstmal gerade biegen. Ich will doch mal da rein, ich will doch noch Heilung schenken. Ich will noch das und das aus deinem Leben wegnehmen, bevor da was Großes kommt. Und ich glaube, so manche Erweckungen, die Gott eigentlich vorbereitet hat, die brechen nicht durch, weil die Menschen, die er damit gebrauchen möchte, sind ja immer Menschen, die Gott gebraucht. Das fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Es ist ja irgendwie doch immer mit Menschen verbunden. So ist Gott. Und er will Menschen vorbereiten, die sagen, okay, ich lasse dich an mein Herz. Aber wenn wir das nicht machen, dann können wir die Salbung gar nicht tragen, die dann freigesetzt werden soll. Was macht das mit einem Menschenherzen, wenn Tausende von Menschen auf einmal strömen und du kriegst plötzlich mit, das machen die alles wegen mir. Wegen meinem Keyboard. Wegen meiner Gitarre, wegen meinem Gebet. Bei mir kippen die alle um, wenn ich für die bete. Wegen meinen prophetischen Worten, wegen der Predigt von dem und dem. Und dann kommen die und kommen die. Und wenn jemand krank ist, du musst zu dem gehen. Wenn du mit dem betest, dann wirst du gesund. Was macht das mit deinem Herz, wenn die Frucht des Geistes nicht satt ist, reif ist? Dann kannst du stolz werden. Dann kommt Eifersucht, weil der andere vielleicht doch anders betet und Neidereien und Zwistigkeiten und Parteiungen. Und auf einmal kippt das plötzlich rein in Unzucht und Missbrauch von sonstigen Materialien, das wir immer wieder sehen. Gott ist dein Herz so wichtig. Und an den Punkt möchte ich noch tiefer gehen. Du bist ja eine neue Schöpfung, richtig? Bist du eine neue Schöpfung? Also als wir wiedergeboren wurden, sind wir eine neue Schöpfung geworden, richtig? Neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Und dann guckst du dein Leben an und denkst, ja, mach ja sein Herr, vielleicht. Aber ich habe da noch so ein paar Punkte. Und jetzt ist die Frage, worauf schaust du da? Zum Beispiel, was ist, wenn du richtig mit Frust zu tun hast, du bist total frustriert, weil etwas nicht passiert in deinem Leben. Da wartest du, dass endlich was passiert und du bist frustriert und das grollt in dir hoch und so. Ist dann dein Problem das, was den Frust auslöst? Dann kannst du beten, Herr, mach doch endlich das und das und dieser blöde Mensch da und dass der endlich und so weiter. Nimm den doch weg von der Weltgeschichte. Ja, so Gebete gibt's manchmal. Ja, und wenn du sie einfach auch zu dir nimmst, ja. So ganz fromm verpackt. Ist das Gebet, wo Gott dich hinhaben will? Oder geht es vielleicht in die Richtung, dass du sagst, okay, Herr, offenbar brauche ich noch ein bisschen Training für meine Geduld. Auch eine Frucht des Geistes. Offenbar willst du mich da ein bisschen herausfordern. Und mir zeigen, du, ich will da noch mal ran, da bist du noch nicht so ganz durch. Weil die Antwort auf Dinge, die nicht geschehen, ist ja nicht, Herr, mach es doller und buff, krach, bumm und du bist blöd, sondern meine Geduld, die darf wachsen. Eine Frucht des Geistes darf wachsen. Oder manchmal stellt ein Gott ja auch Menschen in den Weg, die schwierig sind. Die auch immer wieder erlebt. Ja, mögt ihr gar nicht denken, so als Pastor. Passiert. Ganz, ganz selten. Hier natürlich nicht. Aber was macht das mit mir? Ist das dann, dass ich denke, oh, die sind blöd. Was fällt dem ein? Oder will Gott an mein Herz ran und etwas in meiner Frucht nochmal hervorbringen, wo etwas reifen darf, dass ich ganz anders reagieren kann? Hatte ich auch vor ein paar Monaten eine Situation, wo ich merkte, oh Gott, danke, dass du mein Herz da weiten willst. Gott gebraucht manchmal so Leute. Lässt das bewusst zu, damit du da weiter wächst. Das ist ein Reifeprozess. Kennt ihr das so prophetische Worte von vorne, wenn Leute, es gibt ja so Propheten, die schauen einen an und sagen, du, das und das sieht der Herr in deinem Leben. Und dann kommen die tollsten Dinge und du sitzt daneben und denkst, ja, wenn du wüsstest, ja, du hast ja keine Ahnung, wer da neben mir sitzt. Sind die prophetischen Worte dann trotzdem wahr? auch wenn die vielleicht gar nicht so richtig zum Leben passen der Person. Vielleicht ist es ja doch das, was Gott in der Person sieht. Und wo wir lernen dürfen, die Person auch mit anderen Augen zu sehen. Sehen wir die neue Schöpfung, die da ist und sagen, du, Gott möchte in dir das Beste hervorbringen. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, du, da will Gott noch weiter bei dir. Aber du hast das in dir. Komm, wir gehen voran. Oder du sagst, du bist aber auch schlecht, du musst aber besser an dir arbeiten. Welche Stoßrichtung, welchen Blickwinkel habe ich da? Gehe ich da in die Werke des Fleisches rein und sage, du musst jetzt aber besser an dir arbeiten und krach, bumm. Oder gucke ich aus der Sicht des Geistes, was siehst du in dem Menschen? Und was kannst du jetzt Ermutigendes machen? Vielleicht auch manchmal was Klärendes, was Konfrontatives, aber in Liebe, wo du wirklich spürst, dass der Heilige Geist dich da gebrauchen will, um dann etwas hervorzubringen. Und jetzt der letzte Punkt. Anbetung. Und da bin ich auch bald fertig und dann gehen wir in die Anbetung. Deswegen so rum die Predigt heute. Der dritte Punkt heißt Gewächshaus für die Frucht des Geistes. Und ich persönlich kenne nichts Besseres, vielleicht kennst du das für dich, ist ja auch dein persönliches Ding, aber ich habe bisher nichts Besseres erlebt, als Gott anzubeten. Um dort meine Frucht des Geistes wachsen zu lassen. Warum? Wir stellen Gott im Mittelpunkt, kompromisslos. Gut, es gibt auch Lieder, die stellen mich im Mittelpunkt, aber es ist gut, Gott im Mittelpunkt zu stellen. Ihn anzubeten, auf ihn zu schauen. Und das mit einer Gruppe von Menschen zu machen, gemeinsam. Boah, das hat so eine Kraft, das ist so schön. Wenn wir alle zusammen sagen, Gott, es geht jetzt nur um dich. Du bist wichtig, wir beten dich an, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das, was du für uns getan hast, das, wer du bist. Und das, was du alles noch tun willst und dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden und deine Liebe und deine Majestät und deine Herrlichkeit, da geschieht etwas. Wenn ich mich als Geschöpf angemessen von meinem Schöpfer stelle und ihn anbete, dann passiert was in mir. Dann geschieht eine Interaktion, das habe ich so anders in dieser Stärke noch nie erlebt, außer in Anbetung. Es geht in allem um meine Beziehung zu Gott. Es geht in allem darum, was ich in meinem Leben tue, welchem Stellenwert ich Gott zuspreche. Und bei der Anbetung ist es klar, dass ich auf ihn schaue. Dass ich nicht auf die Band schaue, nicht auf die Umstände, nicht auf Temperatur, nicht auf sonst was, sondern auf ihn. Einfach auf ihn schaue. Ob es ein englisches Lied ist, wo ich die Hälfte vielleicht nicht verstehe, ist völlig wurscht. Es gibt auch prophetische Musik. Da muss der Gesang gar nicht stattfinden. Ja, das ist... Ist vielleicht für manche so eine gewisse Hemmschwelle, so ein Zugang, wo sie sagen, naja, das ist nicht ganz so meins, aber ich will dich da locken. Da steckt was drin, wenn wir einfach nur die Instrumente spielen. Wie David, der damals die Harfe gespielt hat, gar nicht gesungen, der hat einfach gespielt und der böse Geist wich von Saul. Warum? Weil diese Anbetung, ein Herz, was auf Gott schaut, hat Gott im Mittelpunkt gestellt und da baute sich was auf. Und es geht in der Anbetung niemals um die Schönheit, was wir da so machen können. Es geht allein um Gottes Gegenwart. Es geht um seine Gegenwart. Und das ist, was wir hier machen. Wir wollen nicht Gottesdienst spielen und Gemeinde irgendwie bewerkstelligen, wenn wir seine Gegenwart da nicht drin haben. Und egal, wie spärlich es manches so gemacht wird, ist völlig wurscht. Es geht um seine Gegenwart. Er sucht sich Raum. Und wenn da Herzen sind, die ihn in den Mittelpunkt stellen wollen, dann ist da seine Gegenwart, die zunimmt. Und das ist das, was du brauchst. Weil in seiner Gegenwart, da wächst die Frucht des Geistes. Die wächst nirgendwo anders, nur in seiner Gegenwart. Das kannst du auch ganz alleine haben, wenn du spazieren gehst, wenn du die Bibel liest, wenn du betest, wenn du im Hauskreis sitzt, wenn du im Auto fährst und Lobpreis hörst. Ja, das geht auch, aber in dieser Intensität, dieses Geballte, wir zusammen schauen auf ihn. Das hat ein Potenzial, da wird eine Quelle aufgemacht, wo wir ihn im Mittelpunkt stellen und dann fließt da was und dann trinkst du und die Frucht des Geistes braucht Wasser, sein Wasser. Dann wächst sie von ganz alleine. Und ich lade dich ein, wenn wir gleich in die Anbetung gehen. Schau mal weg auf das, was du sonst vielleicht so im Blick hast. Ja? Schau einfach mal auf ihn. Und mit dieser Einhaltung, Gott, ich will dich ehren. Du sollst im Mittelpunkt meines Lebens sein. Und mein Geist, meine Frucht des Geistes muss wachsen. Und er kommt und dient dir. Und er nimmt die Dinge weg. Und er zeigt die Dinge, wo er sagt, da will ich jetzt rein. Genau das ist der Punkt. Da ist jetzt Kraft drin. Das kann manchmal ein Durchbruch sein in einem Gottesdienst. Ein Gebet. Und wir wollen auch gerne hier vorne für euch beten. Oder du kannst auch ganz allein dich hier hinknien. Oder wo du auch bist, hinten in der Ecke, ist völlig wurscht. Aber wenn du es auf dem Herzen hast, eine Sache Gott hinzulegen, ihm etwas zu widmen, komm ans Kreuz oder irgendwo knie dich hin, bleib stehen, wie du möchtest. Und dann gibst du ihm das und sagst, Herr, komm da rein. Ich spüre, dass du da heute Morgen rein willst. Und dann kommt deine Kraft, da kommt da was in Gang. Das passiert. Es gibt Durchbrüche, es gibt Siege. Und heute Morgen ist so ein Morgen, da bin ich ganz sicher. Ich habe die Predigt schon lange auf dem Herzen und ich wusste nicht, wann halte ich sie. Und heute Morgen merkte ich, es ist der Punkt dafür. Und wenn du kannst, dann bete in Sprachen. Wenn so Momente sind, wo jetzt kein Text gesungen wird, das sind meine liebsten Momente, weil man dann kannst du selber dein Lobpreis zu Gott senden. Ein Lied, ein inspiriertes Lied. Dann kannst du in Sprachen singen, kannst auch Halleluja singen, was du möchtest. Aber bei mir ist das so, wenn ich in Sprachen singe, mein Verstand räumt sich auf, da sortiert sich was, meine Gedanken werden neu sortiert. Ich schaue auf ihn und da sortiert sich was, dann kriege ich plötzlich einen klaren Blick. Schon mal festgestellt, dass die meisten prophetischen Worte in der Anbetungszeit empfangen werden. Das ist nicht zufällig so, weil das Tradition ist oder so. Das ist so, weil wir dann besonders uns öffnen und weil was sortiert wird und weil unser Geist dann einen anderen Zugang kriegt, als wenn das so den ganzen Alltagsgewusel so ist. Nutzt die Zeit. Also ich lade euch ein, diese Zeit jetzt zu nehmen. Und ich bitte euch, nach vorne zu kommen. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir begegnen, Herr. Herr, mehr als dass wir die Gaben suchen, die du uns schenken möchtest, brauchen wir, Herr, dass du die Frucht des Geistes in uns wachsen lässt. Herr, dass wir Menschen sind, die voller Liebe, voller Geduld, voller Sanftmut, voller Besonnenheit, Enthaltsamkeit, all diese Dinge, Herr, das brauchen wir. Weil das bist du, das ist dein Wesen, was uns in uns Raum gestalten nehmen soll, Herr. Du möchtest uns umgestalten im inneren Menschen. Wir wollen dir entsprechen, wir wollen eine Himmelskultur hier leben in der Ichtes, um uns herum, in dieser Stadt, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo wir sind, Herr. Wir wollen diese Werte in uns tragen, sie nicht nur uns vornehmen als To-Do-Liste, wir wollen sie in uns spüren, in uns tragen und es soll aus uns herausfließen, Heiliger Geist. Und ich bete, dass du heute Morgen damit anfängst, Menschen, die vielleicht da schon längst im Trockenen sitzen, in der Schmuddelecke sich verzogen haben und sagen irgendwie, nee, ich bin halt nicht so, ich komme da nicht ran, weil irgendwie hat Gott mich an meiner Seite geparkt und das wird nichts mehr. Nein, du bist gerufen, an erster Stelle bei ihm zu sein. Da gibt's keine zweite Reihe bei Gott. Gott will dein Herz, er will dich neu ausrichten auf ihn, er will dir neu zeigen, wie herrlich er ist, wie schön er ist und wie sehr er dir Durchbrüche schenken möchte in deinem Leben. Komm raus aus deiner Schmuddelecke, komm raus aus der Lethargie, aus der Passivität, da wo du abgehakt hast und sagst, naja, dann ist das halt bei mir so. Nein, es ist so nicht bei dir, es geht anders. Gott will dir einen Sieg schenken. Geist Gottes, wir laden dich ein. Wir laden dich ein. Tu, was dir gefällt. Das hier ist deine Gemeinde. Du bist hier der Herr. Es geht allein um dich. Halleluja.